dich begrüßt habe hier auf diesem Wege. Ich möchte mich noch mal kurz vorstellen. Also mein Name ist Petra Schnietz. Mein Mann und ich und unsere beiden Kinder, wir wohnen in Nordrhein-Westfalen, in einem kleinen Ort, der liegt zwischen Iserlohn und Lüdenscheid. Ja, mein Mann und ich, wir sind seit 7 Jahren jetzt knapp verheiratet, haben 2 Kinder, die habt ihr ja auch gerade schon gesehen. Und wir gehen in Iserlohn in eine junge Baptistengemeinde und dort diene ich der Gemeinde als Älteste, unter anderem auch durch Predigtdienst und ja, Hauskreisleitung, was man halt so macht in der Gemeinde. Ne? Alexander sagt es gerade schon, ich bin ursprünglich eigentlich auch ein Ansgar-Kind. Ich war dort in der Ansgar-Kirche Hagen, mach momentan in Hamburg noch die theologische Ausbildung beim Ansgar-Kolleg. Ja, und das ist jetzt hier in Ansgar Marburg meine erste Auswärtspredigt. Also wenn meine Knie schlottern und das sieht man, ne, also ich bleib mal schön hier hinter. Ja, ihr habt jetzt einige Daten über mich, über meine Familie gehört. Ihr habt vielleicht einen kleinen Einblick darüber bekommen, wer ich bin oder wer wir sind. Und da wäre ich auch schon bei meinem Predigtthema von heute. Es geht nämlich um die Frage nach der Identität. Die Frage danach, wer bin ich? Ich kann jetzt sagen, ich bin Mutter von 2 Kindern. Ich bin Ehefrau, ich bin Hausfrau. Aber bin ich das wirklich? Natürlich bin ich das. Bin ich die, für die mich andere halten, weil sie mich sehen und sich ein Bild von mir machen? Bin ich die, ja, wie ich geprägt worden bin durch meine Eltern? Oder bin ich einfach die, ja, wo ich einfach selber auch manchmal denke, wer bin ich eigentlich? Bin ich jetzt wirklich gerade die ungeduldige Frau? Wenn ich wissen will, wer ich bin, dann kann ich natürlich meinen Personalausweis rausnehmen und gucken, da stehen erstmal nur die Daten drauf. Ich bin geboren in dem Ort, habe eine Größe und eine Augenfarbe, aber das sagt nur was über Fakten aus. Ich finde es ganz wichtig, dass wir, egal wie die Lebensumstände sind oder wie mein Verhalten mir zeigt, wer ich bin, dass ich gucke, was sagt mir Gottes Wort? Was sagt Gott? Wie sieht Gott mich? Und da habe ich eine Antwort gefunden im Neuen Testament. Und die steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Wenn die mal einmal an die Wand geworfen werden könnte. Aber ich lese schon mal vor, ist ein ganz bekannter Vers. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Paulus schreibt diesen Vers an die Gemeinde in Korinth. Das war eine Gemeinde, die hat seine Autorität auch sehr stark hinterfragt. Und Paulus, der wusste, wovon er redet, wenn er diesen Satz an sie schreibt. Er wusste, wer er war vor seiner Christuserfahrung in Damaskus und er wusste, wer er danach war. Und ich habe diese Predigt in 3 Punkte gegliedert und der erste Punkt ist, ich bin in Christus. Wenn von Christus die Rede ist, ich denke, das wird allen hier klar sein, sonst wären wir heute Morgen nicht hier, da ist von Jesus die Rede. Und Jesus ist für die Leute, die Jesus irgendwann mal in ihr Leben aufgenommen haben, gesagt haben, du sollst der Herr in meinem Leben sein, ist Jesus ein Gegenüber, ein Freund, mit dem ich reden kann, mit dem ich mein Leben teile. Aber wenn Paulus hier schreibt, in Christus, was heißt das denn dann? Und diese Worte von Paulus, in Christus zu sein, das sagt er ja eigentlich ganz oft in seinen Briefen. Ich habe so mitgekriegt, dass ihr den Kolosserbrief zurzeit durchgeht in eurer Predigtreihe und das auch ganz oft, dass Paulus von in Christus redet. In Christus. Aber was bedeutet das? Wenn ich in jemand bin, dann bin ich Teil von ihm. Und was Jesus dann betrifft, dann bin ich in ihn hineinversetzt, habe Teil an seiner Wirklichkeit. Alles, was ihm gehört, das gehört auch mir. Ich denke, dass bestimmt vielen von euch die Bibelverse aus dem Johannesevangelium Kapitel 15 bekannt sind, vom Weinstock und dem Reben. Und da sagt Jesus, er sei der Weinstock und wir sind die Reben. Und Weinstock und Reben, die gehören zusammen. Wenn ich mir jetzt mal diesen netten Fikusbaum anschaue, ist jetzt kein Weinstock, ist mir klar, aber es ist eine Pflanze. Und da ist hier ein Stock, so ein Ast, dann gehen hier Zweige von ab. Und wenn ich das mal jetzt auseinanderknipsen würde, das mache ich jetzt nicht, ich werde nicht eure Pflanzen zerstören, aber dann würde ich merken und erkennen, das Material, woraus diese Pflanze besteht, der Ast wie auch dieser Zweig, die sind völlig identisch. Sind also miteinander verwoben und das, was in dem Ast drin ist, das ist auch in dem Zweig drin. Oder wenn ich mir meinen Körper mal so anschaue oder ihr euch eure Körper anschaut, dann habe ich einen Arm, der ist an meinem Körper dran, aber das, was durch diesen Arm durchfließt, ist genau das Gleiche, was hier durch meinen Körper durchfließt. Und das bedeutet es, in Christus zu sein. Jesus ist in uns und wir sind in ihm. Und das ist der Ausgangspunkt dafür, dass etwas Neues vorhanden ist. Und da bin ich bei meinem zweiten Punkt. Ich bin eine neue Schöpfung. Also im Prinzip ist die Frage nach dem, wer bin ich überhaupt, beantwortet. Ich bin eine neue Schöpfung, weil ich in Christus bin. Aber wie ist das denn passiert? Was heißt das denn überhaupt konkret? Und dafür müssen wir uns anschauen, was am Kreuz von Golgatha passiert ist. Jesus ist stellvertretend für uns Menschen am Kreuz gestorben. Indem er das tat, hat er all die Dinge, die zwischen Gott und uns nicht in Ordnung waren, ja, die Schuld, die hat er bezahlt, die Schuld, die wir auf uns genommen haben. Er hat alle für diese Dinge bezahlt, für Dinge, die nicht in Ordnung waren, die wir gemacht haben, für die Sünden. Er hat sich dafür hingegeben. Und im 1. Korinther 15, Vers 3, steht, denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift. Da geht es wirklich um die Sachen, die wir falsch gemacht haben, um Taten. Aber es geht noch weiter. Wenn von Sünde in der Bibel die Rede ist, dann sind natürlich die Taten als solches damit gemeint. Aber da ist vor allen Dingen auch damit gemeint, dass es sich um Sünde handelt im Sinne von Macht. Macht, die Menschen dazu bringt, überhaupt zu sündigen, Dinge zu tun, die Gott verabscheut. Und diese Macht, die versklavt, die bindet. Und diese Macht, die sorgt dafür, dass Menschen Dinge tun, die unfassbar sind. Wir brauchen uns ja nur die Nachrichten angucken. Aber ich finde, das fängt ja schon im Kleinen an. So, nach dem Motto, ich rege mich jetzt gerade mal über den auf, weil er die Person nicht gerade das macht, was ich gerne möchte. Dann haben wir so ein kleiner Anfall von Ärger in einem hochkrabbelt. Und wenn man diesem Ärger auch noch Raum gibt, und mal einmal, also mir passiert das manchmal. oder lass uns doch mal miteinander reden, im Sinne von über den anderen reden. So, wir wollen ja nur mal eben die Tatsachen austauschen. Wie sieht es denn bei dem gerade mal aus? Und wie schnell kann das da passieren, dass ich über den anderen rede? Und das ins Lästern abrutscht? Ich denke mal, dass sich einige bestimmt wiederfinden können. So nach dem Motto, ach komm, ist jetzt nicht so schlimm, wenn du über den redest. Und schwupp, ist es passiert. Und was ich sehr beruhigend finde, ist, dass es alte Bekannte in der Bibel gibt, die hatten eine ähnliche oder gleiche Problematik. Adam und Eva. Bei denen war es so, da wurden Zweifel gesät. Sollte Gott gesagt haben, du hast ein Recht, dass du diese Frucht von diesem Baum essen darfst. Und dann hat diese Macht, das zu tun, was mich Gott nicht möchte, bei den beiden Fuß gefasst. Und das Problem, was die dann hatten, haben wir leider übernommen. Wir haben das sozusagen von ihnen geerbt. Alle die Menschen, die in diese Welt hineingeboren werden, leben in dieser sogenannten Erbsünde. Aber das Gute ist, durch Jesus sind alle befreit, weil diese Macht gebrochen ist. Wie das wieder passiert ist? 2. Korinther 5, Vers 14. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, einer ist für alle gestorben, also sind alle gestorben. Ich habe ja gerade gesagt, Jesus hat die Schuld auf sich genommen, aber er hat nicht nur die Schuld der Menschen gegenüber Gott bezahlt, sondern er hat den Menschen selbst mit ans Kreuz genommen. Diesen Menschen, der genau so handeln musste, der dieser Macht der Sünde Raum gegeben hat, der Dinge tun musste, die nicht im Sinne Gottes waren, der ist mit Jesus gekreuzigt. Und was heißt das dann für mich? Das heißt, ich oder wir, du, wir sind vor 2000 Jahren mit am Kreuz gestorben. Das heißt also auch, wenn wir gestorben sind, das gilt jetzt vor allem für die Leute, die wirklich mit Jesus leben, die Jesus angenommen haben. Wir müssen nicht mehr der Sünde Raum geben. Wir müssen nicht mehr Dinge tun, die Gott nicht mehr gefallen, weil es gar nicht mehr geht, weil dieser Mensch gestorben ist. All dieser Mensch, der gegenüber Gott rebelliert oder der Angst vor ihm hat, der sagt, ach, nee, ich glaube, dafür bete ich jetzt mal heute nicht. Wer weiß, wie er reagiert, ist bestimmt viel zu banal. Oder der ihm misstraut, der Mensch, der ihm misstraut. Na, sollte Gott gesagt haben, dass er dich versorgen will? Oder der gegenüber Gott einfach sündigt, der wurde mit am Kreuz mitgekreuzigt. Aber Halleluja! Genau wie für Jesus gilt auch für alle, die an ihn glauben. Er ist nicht im Tod geblieben, er ist auferstanden. Kolosser 3, ich glaube, das werdet ihr auch demnächst predigen, ne? Das kommt noch. Verse 1 bis 4. Ihr seid mit Christus auferweckt. Ihr seid mit Christus auferweckt. Darum strebt nach dem, was im Himmel ist. Wo Christus zu Rechten Gottes sitzt, richtet euren Sinn auf das Himmlische und nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das ist doch der Hammer. Ihr seid mit Christus auferweckt. Das ist Gegenwartsform. Wir sind es. Klar, es wird offenbar werden, wenn Jesus wiederkommt. Dann wird erstmal richtig deutlich, dass wir auch rein körperlich auferstehen. Aber die Tatsache, wir sind auferweckt. Und wir feiern ja bald Ostern. Und dann könnt ihr ja dann auch nochmal mit daran denken, nicht nur, dass wir irgendwann mal vielleicht auferstehen werden, wenn wir dann gestorben sind, so rein physisch, körperlich, sondern wir sind es jetzt schon. In dem Moment, wo jemand annehmen kann, dass Jesus für ihn persönlich gestorben ist und das glaubt, also dann Christ wird, ist er eine neue Schöpfung. Er hat dann im Glauben angenommen, was dort am Kreuz passiert ist. Durch die Auferstehung Jesu ist was Neues entstanden, nämlich ein Geschöpf, welches mit dem Vater im Himmel in inniger Beziehung lebt, der keine Angst mehr vor ihm hat, der ihm vertraut und vor allem der auch nicht mehr sündigen muss. Ein Bild, was mir geholfen hat, das zu verstehen, ist, dieser alte, abgenutzte Winterreifen wurde nicht rund erneuert. Ich meine, wir haben jetzt Frühling mit Winter, aber der nächste Winter kommt. Dieser Winterreifen wurde nicht rund erneuert, sondern auf den Müll geworfen. Weg. Und dafür ist ein neuer Reifen mit genug Profil gekommen, damit man auch gut durch den Schnee kommt. Dritter Punkt. Ich kann sehen, was ich bin. Paulus sagt weiter im Vers 17: Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Dieser Vers, der zeigt einfach, was durch Jesus am Kreuz passiert ist, das hat sichtbare Veränderungen. Das beschreibt nicht nur irgendeine Zugehörigkeit. Paulus schreibt oder sagt, siehe, ich kann das wahrnehmen, ich kann das sehen, ich kann das erleben. Und ich persönlich, ich liebe diese Geschichten, ne? Wenn dann so Menschen umkehren zu Gott und ihr Leben verändern. Und in unserer Gemeinde haben wir jemand, die auch schon mal missionarische Einsätze mitmacht, und die schrieb in einer E-Mail, sie war in Bali, ich zitiere das mal: 3 Gefangene haben heute nach kurzer Botschaft und Worship, also Anbetung, ihr Leben Jesus übergeben. Einer war ganz in Tattoos und hat etwas brutal ausgesehen. Aber nach dem Übergabegebet hat er geschluchzt und geweint mit 3 von uns, die für ihn gebetet hatten. Da sind diese Menschen, ich weiß nicht, was die gemacht haben. Und ich möchte auch nicht wissen, wie sie, also muss ja schon richtig heftig sein, ja? Und dann haben die eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, mit dem Vater im Himmel, und die fangen an zu heulen und werden sanft wie Lämmer. Und ich liebe diese Geschichte und ich wünschte mir, dass Gott sich noch viel mehr so verherrlicht und offenbart und zeigt und auch so eingreift. Und nicht nur in Bali, sondern auch hier in Deutschland, in Marburg, in Nachrot-Wipplingen-Werl. Ja, das kann schnell gehen, dass wenn Menschen eine Begegnung mit Gott haben, dass sie frei werden von Süchten, dass sie frei werden von ihren Sünden, dass sie, ja wirklich auch, dass ihre schlechten Charakterzüge einfach weg. Und das ist total toll, dass es auch so schnell gehen kann, und das ist einfach wunderbar. Und das ist wie wenn ich zugucken kann, wie aus einem Huhn, jetzt einmal bitte das Bild von dem Huhn, ja, wie aus einem Huhn ein Adler wird. Und jetzt einmal bitte den Adler. Frei. Den Blick nicht nach unten gerichtet und pick, wo finde ich denn meine nächsten Körner? Sondern wirklich frei. Mit dem Blick nach oben, mit dem Blick zum Vater. Das Huhn, was vorher irgendwie im Käfig oder vielleicht auch in einer begrenzten Freilandhaltung die Körner gepickt hat, ängstlich und scheu, ich weiß nicht. Ich habe so für mich manchmal Eindruck, ich benehme mich ja schon manchmal auch wie so ein Huhn, ne? So flatter, bock, 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 bock. Aber dieses Ängstliche und dieses Geschnattere und dieses erstmal scheu zu sein, wie dieses Huhn zu einem Adler wird. In die Lüfte steigt, selbstbewusst und frei. Ich selbst, ich komme aus einem nichtchristlichen Elternhaus. Und ich hatte eine Begegnung mit Jesus. Und dann habe ich mein Leben Jesus übergeben. Und das hat schon noch einiges bewirkt in meinem Umfeld, in meinem Persönlichen. Meine Familie, die das überhaupt nicht nachvollziehen konnte, die gesagt hat, Peter, du bist bescheuert. Kannst du nur. Und ich hatte damals einen Hauskreis, wo ja die Leute dort auch aus dem christlichen Elternhaus gekommen sind. Und ich habe die echt beneidet. Ich denke, boah, ihr habt so gut. Ihr wisst ja gar nicht, ihr habt diese Botschaft mit der Muttermilch ja schon bekommen. Ist doch wunderbar. Boah, was hätte ich darum gegeben, wenn ich das mal gehört hätte zu Hause, dass Gott dich liebt und dass Jesus für dich gestorben ist. Das hat mir nie einer gesagt. Und die wiederum sagten, boah, Petra, du hast es gut. Du hast diese bewusste Umkehr miterlebt. Ich habe das immer gehört. Aber du konntest wirklich umkehren. Wusste in dem Moment nicht, was hat die eigentlich? So, aber ja. Aber wisst ihr, egal wo man herkommt, egal ob man christlich irgendwie sozialisiert ist, egal ob du positiv oder negativ geprägt worden bist von deinen Eltern, von deiner Familie, von Freunden, in der Clique, irgendwann in der Schule oder auch von der Gemeinde, in der du groß geworden bist oder auf der Arbeit. Vielleicht hast du einen blöden Chef, der dich immer runterzieht. Egal, solange du in dem Zustand warst, dass du ohne Jesus gelebt hast oder vielleicht sogar noch lebst, bist du in einem Zustand, der mit diesem gackernden, flatternden Huhn vergleichbar ist. Vielleicht bist du in einer Gemeinde groß geworden, wo du dich gefühlt hast wie in einem Korsett. So, oh, ich muss jeden Sonntag mit meinen Eltern in den Gottesdienst. Ich muss jeden Sonntag in den Kindergottesdienst. Und jeden Abend wollten meine Eltern mich auch noch segnen. Oh, wie nervig, immer dieses... Ja, ich habe selber zwei kleine Kinder, die dürfen das auch jetzt aushalten. Aber, dass du dich irgendwie so gefühlt hast, als ob du immer irgendjemandem gerecht werden musstest. Entweder musst du den Eltern gefallen, dass du auf jeden Fall mitgegangen bist oder was, dass die anderen Gemeindemitglieder zufrieden sind. Man kann sich ja auch entsprechend verhalten, ne? Dass die Gemeinde oder die Leute um einen herum denken. Und vielleicht war das vom Gefühl her so wie das Huhn in einer Käfighaltung. Ich habe jetzt bewusst kein Bild mitgebracht von einer Käfighaltung, weil das ist kein schönes Bild. Mit Grenzen und Einengungen. Aber vielleicht bist du auch in einer Familie groß geworden, die dich total ermutigt hat. Komm, Kind, geh deinen Weg. Du wirst das schaffen. Du bist doch nicht blöd. Und vielleicht haben sie dir auch ziemlich, ziemlich wenig Grenzen aufgezeigt. Das war dann eher so der Vergleich vielleicht mit der Freilandhaltung, ne? So, man darf so fröhlich da rumpicken. Aber nochmal, Gottes Sicht ist die, dass all das, was gewesen ist, bevor du mit Jesus gelebt hast, zu diesem Alten gehört. Und das, was daraus resultiert, das Verhalten, das kann sich ändern. Da gilt dieser Werbeslogan, ich weiß nicht, kennt ihr den? Ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst. Das gilt bei Gott nicht. Ja, er liebt uns so, wie wir sind seine Geschöpfe, er hat uns gemacht, klar. Aber wenn wir neue Geschöpfe sind durch Jesus, Adler, dann kann ich mich nicht mehr verhalten wie ein Huhn. Ihr habt das gerade bildlich vor Augen, ne? Ja, ich merke das. Schön. Wirklich dieses ängstlich um sich flatternd bei der kleinsten Aufregung. Oder Hähne, die können ja auch gut kämpfen, wenn es gefährlich wird oder sie sich angegriffen fühlen. Kann man auch eine schöne Parallele zu ziehen zu den Menschen. Aber auch da. Jesus hat dieses Problem gelöst, indem er das Alte mit ans Kreuz genommen hat. In Römer 6 steht, damit steht fest, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist vernichtet. Und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Wer gestorben ist, kann nicht mehr beherrscht werden, auch nicht von der Sünde. Wenn du an Jesus glaubst, dann ist das Alte vorbei. Das ist vergangen, das ist beseitigt. Du hast deinen Körper noch, ja. Du hast deine Nase noch wie vorher. Du hast also deine Geschöpflichkeit behalten. Du brauchst Schlaf, du brauchst Essen, du brauchst Beziehungen. Aber aus Gottes Sicht bist du jemand Neues. Das Huhn hat auch noch Flügel, hat Flügel und Beine. Und Schnabel. Der Adler hat Flügel und Beine. Aber der Adler verhält sich so komplett anders. Siehe, alles ist neu geworden. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass so einige sagen, ja, das ist ja auch alles ganz gut und schön. ne, so rein theoretisch, mag das ja auch alles sein, was du uns erzählst, aber mein Alltag, wenn ich jetzt morgen wieder auf die Arbeit gehe, oder wenn ich mit meinen Kindern dann wieder, ne, die Herausforderungen kommen. Natürlich. Und ich will euch nur ein Beispiel von mir selber nennen. Ich habe gestern Morgen Muffins gebacken, ne, und habe dann den Versuch gestartet, dies mit meinen Kindern zu tun. Ich habe sie aus der Küche geworfen. Und nicht gerade sanft. Also ich habe sie nicht gehauen, aber rau. Also richtig, ne, geht gar nicht. Aber das sind dann die Herausforderungen des Lebens. Aber heißt das dann nur, weil ich dann aufbrausend bin, in dem Moment, weil ich mich so verhalte, dass ich von meiner Type her, von meinem Sein her aufbrausend bin? Oder wenn ich etwas hart jemanden zurechtweise und lieblos werde, so, boah, heißt das denn dann, dass ich nicht liebesfähig bin? Mir ist völlig klar, wenn wir auch ehrlich zu uns selber sind, dann findet jeder seine eigenen Baustellen und Schwächen. Und es ist auch gut, dass man sich selber reflektiert und auch, dass die anderen einmal so spiegeln. Hör mal, da guck doch nochmal. Das war jetzt gerade nicht so gut, was du da gemacht hast. Das ist auch wirklich wichtig. Und das Gute ist, wir leben ja aus der Vergebung, wenn dann wieder was passiert ist, ne? Jesus ist auch, dann kommen die Taten wieder ins Spiel. Er ist ja dafür gestorben. Und dann kann ich um Vergebung beten. Ja, Gott, oh, vergib mir jetzt echt, dass ich wieder aufbrausend war. Und änder du das in mir. Nicht hilf mir, dass ich, sondern bewirke du das in mir. Du lebst in mir. Ich bin ein Adler. Ich bin ein neues Geschöpf. Das ist was völlig anderes. Dann auch, hilf mir bitte, mach das ich. So, mach du, Jesus. Ich finde es ganz wichtig, dass unser Verhalten, dass so wie wir uns verhalten, dass es nicht unser Sein bestimmt. Auch wenn uns vielleicht andere Menschen das irgendwie gespiegelt haben, so nach dem Motto, du kannst das nicht, du schaffst das nicht und das lässt immer besser sein. Nein, das trifft für einen Huhn zu, aber nicht für einen Adler. Und wenn du denkst, du kannst das nicht und du schaffst das nicht, ich soll das besser lassen. Weg damit. Glaub dieser Lüge nicht. Du kannst das. Du bist ein Königskind, du bist ein Adler, du bist neu geworden, ein neues Geschöpf. Versteht mich bitte richtig. Es ist ja offensichtlich, dass Adler sich wirklich wie Hühner benehmen können. Sonst hätte Paulus diese sämtlichen Briefe nicht an seine Gemeinden geschrieben. Mit Ermahnungen und jetzt bleibt in Christus, betet, wandelt in ihm. Er hatte ja schon einen Grund. Die hatten anscheinend die gleichen Probleme wie die Gemeinden heute auch. Aber Paulus hat diese Briefe wirklich geschrieben, um sie zu ermahnen, um sie zurechtzubringen, aber auch um sie zu ermutigen, dass sie das Leben, was sie in Jesus haben, auch wirklich leben. Der Alexander, der predigt hier nicht umsonst den Kolosserbrief. Der Ausgangspunkt ist, du bist neu. Du hast Teil an der Auferstehungswirklichkeit von Jesus. Wir wurden nicht irgendwie nur neu bekleidet, sondern wir sind von innen her, alle, die an Jesus glauben, wir sind von innen her neu gemacht worden. Und der Heilige Geist, Jesu Geist, hat Wohnung genommen in mir, in euch. Dieses Jesusleben ist in dir. Das neue Leben ist in dir. Das Leben eines Adlers. Frei. Und immer mit dem Blick nach oben. Und jetzt schau dich mal um. Oder auch mal in anderen Gemeinden. Da sitzen hoffentlich überall ganz viele Adler. Auch wenn sie sich vielleicht manchmal benehmen wie Hühner. Aber es sind Adler. Auch da, man kann einen anderen Blick für den anderen ja auch bekommen. Klar, man kann ja so gut bei sich selber, ja, ich bin ja in Jesus und ich bin ja neues Geschöpf, aber das gilt für deinen Hauskreisteilnehmer. Das gilt für deinen Freund aus einer Gemeinde auch. Dann kann man auch da nochmal einen ganz anderen Blick für die Leute bekommen, auch fürs Miteinander in der Gemeinde. Und die Antwort auf die Frage, wer bin ich, ist beantwortet. ich zitiere nochmal Paulus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Und das ist ein Angebot Gottes, das gilt. Durch Jesus kann jeder, wirklich jeder, der an ihn glaubt, eine neue Schöpfung sein, kann alles hinter sich lassen, egal wie es gewesen ist. Durch Jesus kann jeder ganz neues Leben führen, weil er alles neu gemacht hat. Amen.